Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ja, heute begrüße ich einen Digitalunternehmer der ersten Stunde. So sehe ich das zumindest. Einen Serienunternehmer und einen Impact-Unternehmer. Ich begrüße ganz herzlich Alexander Beauty. Lieber Alexander, ich freue mich, dass du Zeit hast für mich heute, mit mir gemeinsam über das Machen zu sprechen, über deine Mission zu sprechen und auch darüber zu sprechen, was dich zum Macher gemacht hat.
Sehr gerne. Ja, ich freue mich sehr, da zu sein oder hier zu sein mit dir, Christian. Dank für die Einladung.
Wunderbar. Lieber Alexander, als wir uns das erste Mal kennengelernt hatten, das ist ja schon vor ein paar Tage her, aber nicht allzu lange, hatten wir relativ auch uns intensiv mit dir und deiner Vita ausgetauscht, wie das eben so ist. Und ich fand es eigentlich hochinteressant, wie du dich aus einem Diplom, nein, es ist kein Diplom gewesen, sondern doch Diplom-Ingenieur bist du, glaube ich, ne? Diplom-Ingenieur hat man ja früher noch genannt. Heute sind es ja die Bachelors, aber das war tatsächlich ein Diplom-Ingenieurstudium, wie du dich aus einem eher, sagen wir mal, technischen, sehr handgreifenden Studium hin in eigentlich das digitale Universum begeben hast. Und das eigentlich schon in einer Frühphase. Ne? Mhm. Vielleicht gibst du mir da und unseren Zuhörern einfach mal eine Idee, wie es dazu kam. Du bist ja sehr international geprägt. Vielleicht war das ja auch schon was du in den Kinderschuhen mitgetragen hattest und deshalb eigentlich eine ganz evolutorische Entwicklung war. Also vielleicht gibst du da mal einen kurzen Blick auf das, was sich da dich angetrieben hat.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich sag mal, born and raised in Deutschland. Also ich bin in Deutschland groß geworden, im schönen Rheinland. Kleines Nest heißt Meerbusch, liegt so in der Nähe von Düsseldorf. Und da habe ich so die Augen aufgemacht und habe die ersten 16 Jahre gelebt. Und dann sind wir nach Asien gezogen und ich habe in Hongkong Abitur gemacht an der German Swiss International School. Also ich bin relativ früh raus und Asien war dann quasi auch der Startschuss in eine internationale Laufbahn später.
Wie kam es dazu, dass du nach Hongkong gekommen bist? Hast du da Lust dazu gehabt oder haben dich deine Eltern eingepackt?
Ja, nee, meine Eltern haben mich nicht verbannt, sondern es war eine berufliche Station von meinem Vater. Der hat Stahlwerke verkauft für die Firma, für der er gearbeitet hat. Schlimmer Simak gibt's immer noch, also Hidden Champion aus Deutschland. Und der hat internationalen Vertrieb gemacht. Und als es losging in China und China so die Türen geöffnet hat für den Westen, war das so eine 3-4-Jahres-Station für meinen Vater und dann sind wir mitgegangen, sozusagen. Ne? Also ich war jetzt nicht in Beijing, wo meine Eltern gelebt haben, weil damals gab es keine deutsche Schule, die da zum Abitur führte und die nächste war entweder Hongkong oder Tokio, also nicht ganz um die Ecke, aber auch nicht ganz so weit weg wie Deutschland. Und da habe ich gesagt, Mensch, also tolle Opportunity, da gehe ich mal mit. Also ich war da sehr, sehr bullisch und sehr, vielleicht noch ein bisschen naiv, ja, aber damit hat es natürlich alles geändert. Die Sprache, die Freunde, irgendwie die Stadt war ganz anders. Also wir hatten zu Hause dreistellige Telefonnummern, so klein war das Nest. Ja, 560, das war unsere Durchwahl. Und dann, als ich nach Hongkong kam, hatten wir, glaube ich, 14-stellige Telefon. Also riesen Veränderung für mich. Ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen Spätzünder und damit sind dann so die Augen aufgegangen. Ne? Es war wahnsinnig spannend. Es war auch nicht einfach. Ne? Ich muss mich da erstmal orientieren. Aber es hat mir sehr geholfen und auch, ich sag mal, international so ein bisschen nach vorn katapultiert, ich habe dann Englisch gelernt und so weiter. Und es war also eine tolle Station. Aber zum Studium bin ich dann, wie du erwähnt hast, bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe dann klassisch Elektrotechnik studiert. Also ich bin waschechter Techie, Softwareentwickler und wusste aber, weil mich die USA sehr interessierten, da möchte ich gerne hin. Und dann bin ich gleich nach dem Studium in die USA und habe dann meinen ersten Job gemacht bei GE als Softwareentwickler im schönen Virginia East Coast und bin dann auch da geblieben, weil ich dachte, na, so 30, 40 Jahre Software entwickeln ist jetzt auch nicht meins, aber das zu verheiraten, Technologie und Wirtschaft, das hat mich sehr interessiert. Und so bin ich dann weitergezogen nach Philadelphia und habe an der Wharton School dann mein MBA absolviert, auch im Bereich Entrepreneurship. Ja, ist heute so ein gängiges Wort, das war damals völlig neu. Und die meisten von uns da bei Wharton, die sind dann Richtung Wall Street gezogen oder ins Investment Banking. Ich bin dann in die Unternehmensberatung zu Booz Allen, die gehören heute zu PwC. Also klassisch Top-Management-Strategieberatung gelernt, 3-4 Jahre. Und das war so meine Basis, von der ich immer noch profitiere. Ne? So analytisch denken, gut präsentieren, gutes Storytelling, komplexe Sachen zusammenzufassen. So, ne? Das war dann so das Sprungbrett sozusagen in meine eigentliche Karriere, wenn man das so sagen darf. Und dann bin ich in der Goldgräberstimmung so um die 2000er, bin ich dann auch abgesprungen, wie viele andere auch, und bin Gründer geworden und mach's immer noch.
Und es war ja in der Tat Goldgräberzeit, sowohl in Deutschland wie natürlich auch in Asien. Da gab's ja einen riesen, auch Shift von tollen Leuten, die weg sind vom Investmentbanking, weggegangen sind aus der Beratung, ja, du vermutlich auch, und dann eben in diese damals noch nicht so richtig greifbaren digitalen Geschäftsmodelle. Hast du dann selbst schon gegründet, weil du eine klare Idee hattest? Wurdest du quasi eingekauft? Was war so die Idee, die dich damals getriggert hatte? Kam das aus der Consulting, aus Kundenprojekten heraus? Was war der Auslöser?
Ja, es war tatsächlich eine Kombination. Also wir haben das erste Venture, was wir gegründet haben, hatte den ganz bescheidenen Namen Global Venture Partners, Aktiengesellschaft. Ja, also ambitionierter Name. Und wir haben in München gegründet, also es war eine Aktiengesellschaft, aber der erste Standort war im Silicon Valley in Redwood City, und zwar im Hinterhof von einem mexikanischen Fastfood-Restaurant. Also
eine schöne Garage-Story.
Garage, so ähnlich, ne? Also es war bei uns nicht eine Garage, sondern eher der Hinterhof von dem Mexikaner. Es war schweineheiß, 30, 35 Grad, und dann war unser erstes Business aufgebaut. Und was wir gemacht haben, war so eine Kombination aus Strategieberatung und Internet, sage ich mal. Also wir haben die amerikanischen VCs beraten, so Kleiner Perkins, Benchmark, Draper Fisher, wie sie mit ihren Portfolio-Companies nach Europa kommen. Okay. Ja, weil die hat natürlich USA first, da einen großen Heimatmarkt, aber es ging damals schon los, dass sie auch in Europa kopiert wurden. Wir haben gesagt, wir schützen euch, wir helfen euch rüberzukommen, wir sind quasi Company Builder in eurem Auftrag in Europa, und haben dann zwei Companies auch wirklich rübergebracht nach Europa, und dann ist so die erste Bubble burst, ne? Also die Blase ist geplatzt, und dann haben wir noch verkaufen können für einen kleinen Preis und haben unsere Firma quasi verkauft an VC tatsächlich. Und also es war eine sehr spannende erste Station, also wo man den Fuß so ins Wasser hält sozusagen. Aber es war noch kein großer Exit. Und ja, dann kam ein Anruf von einem Wharton-Kollegen, und den hatte ich da bei Wharton kennengelernt, wir hatten uns angefreundet, und der hat für eine amerikanische Firma aus Pasadena, quasi in der Nähe von LA, ein ganz tolles Business aufgebaut und war zuständig für international. Und er hat gesagt, Mensch, Alex, du bist doch da Silicon Valley erfahren und sitzt da in München, wir wollen jetzt Europa machen, hilf uns mal. Ich habe das gar nicht erst verstanden, was sie vorhatten, aber es war die Geburtsstunde von Performance Marketing. Also wie schaltet man textbezogene Werbung im Textumfeld? Mhm. Ja, ist heute völlig normal. Also auch heute, wenn du noch eine Google-Suche machst, dann siehst du, die ersten 3, 4, 5 Ergebnisse sind paid for, also beworben oder grafisch abgesetzt. Und das haben wir damals erfunden. Mhm. Ja, ich war nicht der Gründer, aber ich war ein früher Angestellter sozusagen.
Ja.
Und damit haben wir auch ein Businessmodell gelauncht, an der Stelle, wo es kein Businessmodell gab. Mhm. Ja, also wirklich kreativ, auch im Business Model Definition Bereich. Und wir haben dann alle Portale geclosed. Das war auch meine Aufgabe, und so diese Paid Results eingebaut in die Suche. Mhm. Ja, was heute völlig normal ist. Mhm. Das Kernbusinessmodell von Google immer noch. Mhm. Ja, das Kernbusinessmodell von Facebook, von vielen mehr, mit dieser Textwerbung zu arbeiten. Also wirklich eine globale Innovation mit einem sehr starken Business Model. Und das führte dazu, klingt heute völlig verrückt, wir haben es dann nach 3,5 Jahren für 1,6 Milliarden verkauft. In einem Bieterstreit zwischen Microsoft und Yahoo. Es hat auch niemand kommen sehen. Ja, wir hatten ja kein Vorbild. Es war wirklich Stunde Null im Internet. Und ich meine, nagel mich nicht fest, ich glaube, es war der erste Milliarden-Exit überhaupt im Internet. Ja. Und da war ich so als junger Mensch, irgendwie so als Greenhorn, war da so mittendrin. Mhm. Haben da fleißig unsere Deals gemacht, und dann war ich auch im Senior Management Europa. Und dann hat mich Yahoo gefragt als Käufer, ob ich nicht die Seiten wechsle nach der Akquisition, und habe dann das Search Product Geschäft geleitet aus London heraus für ganz Europa. War dutzende Male im Silicon Valley bei der Mutter, die saß da in Sunnyvale im Silicon Valley, und also extrem spannende Zeit, und wir haben Firmen gekauft und Produkte gelauncht, und es war so wirklich Innovation at its best. Und so habe ich gelernt, dann auch Marktplätze aufzubauen, also Multi-E-Commerce zwischen Angebot und Nachfrage. zum Teil in komplexen Modellen wie Werbetechnologie, aber das war ja auch das Passion-Topic von mir aus der Wharton-Zeit, ne? Also Entrepreneurship, Verbindung von Technologie und Wirtschaft, Businessmodellen. Ja, und dann habe ich dann auch 3 Jahre quasi meinen Job fertig gemacht und dann 2006 bin ich zurück nach Deutschland, seitdem hier in Berlin und habe dann fleißig weitergegründet, auf eigene Faust, mit anderen Leuten, im Auftrag von anderen Leuten.
Ja, vielleicht zwei Fragen dazu. Dieses Search-Modul, was du da quasi erfunden oder ihr erfunden hattet, was heute eingesetzt wird bei allen großen Suchmaschinen und Social Media Companies, das ließ sich aber nicht intellektuell schützen.
Ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Kann man jetzt Software wirklich schützen? Per se nein. Man kann dann Teile daraus patentieren, die sind dann schon geschützt, ne? Und so war es dann auch bei uns. Und Google hat uns nachgebaut, das dann langfristig auch besser gemacht, sage ich mal. Aber wir haben uns dann auch gewehrt und will jetzt die Zahlen nicht rauslassen. Also es gab dann auch eine sehr lukrative Einigung in unsere Richtung. Also Google hat dann respektiert, das war unsere Innovation und sie haben es dann fortgeführt und wir waren dann sogar mit Overture, so hieß die Firma, oder später Yahoo, waren wir sogar im Börsengang von Google. Also auch da gab es nochmal Ausgleichszahlung. Also Google hatte dann noch Respekt zu sagen, wir respektieren, ne, das ist war nicht unsere Innovation, aber wir zahlen dafür. Und das hat sich durchgesetzt auch. Ne? Also es ist heute immer noch ein dominantes Modell, um digitale Produkte oder digitalen Content auch zu monetarisieren, wie man so schön sagt. Und also das hat, wie gesagt, ich wiederhole mich, ne, das hat keiner von uns kommen sehen, aber es zeigt eben, dass man in das Vakuum, ich sag mal, wo kein Modell ist oder vielleicht nur ein Problem, eine Lösung etablieren kann, die sich dann durchsetzt. Und so habe ich beides erlebt, ne? Also große Erfolge, aber ich habe auch Dinge erlebt als Gründer, die nicht funktioniert haben oder Startups, die dann eben verschwinden sozusagen. Also das volle Spektrum, was nun mal dazugehört als Gründer.
In der Anfangsphase und die dich dann im Prinzip munitioniert und gewappnet haben für die dann weitere Entwicklung. Du hast ja das Thema Marktplatz ja auch quasi als, in meinen Worten, als Plattform genutzt, um es auf andere Sektoren auszudehnen oder auszuweiten.
Richtig, ja.
Ist das und wie erfolgreich war das oder ist das im Prinzip was selbst heute noch möglicherweise in Unternehmen oder Sektoren anwendbar ist, die möglicherweise weit entfernt sind von einem digitalen, sagen wir mal, Geschäftsmodell?
Absolut. Ich sag mal, also Marktplatz, guten, funktionierenden, eingeschwungenen Marktplatz aufzubauen, zu etablieren, ist schon ein bisschen die Königsdisziplin. Ne? Mhm. So und viele Marktplätze, die man so kennt, ne, also was weiß ich, auch ein Amazon, so als ganz großes Beispiel, oder auch ein Airbnb oder ein Flixbus, sage ich mal, sind für mich aus meiner Sicht auch Marktplatzmodelle, die nicht nur ein Unternehmen positionieren, sondern im Zweifel auch zum Markt selber werden. Mhm. Ja, also wenn man drüber nachdenkt, die großen Champions haben ja selten auch Konkurrenz. Ne, weil die einfach dann so durchstarten und so erfolgreich werden, dass sie den Markt quasi in sich aggregieren und konsolidieren und dann eher eine neutrale Plattform werden, natürlich mit einem Brand, aber im Prinzip die komplette B2B2C-Strecke end-to-end erfüllen. So, selten starten die aber als Marktplatz, ne? Also meistens starten die als ein E-Commerce-Unternehmen mit einer schlauen Idee. Ja, fokussiert, auch bei Amazon, es ging los mit Büchern, wir erinnern uns, ne, und dann sequenziell sozusagen werden weitere Dienstleistungen, weitere Produkte dazugenommen und irgendwann ist es vielleicht ein großer Marktplatz. Ja, aber das ist schon die hohe Kunst, weil das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem am Anfang, ne? Also ich habe entweder mehr Angebot und zu wenig Nachfrage oder ich habe hohe Nachfrage und zu wenig Angebot und das muss ich erstmal so ein bisschen einschwingen und dann langsam hochschaukeln. Und das dauert auch länger, als wenn ich eine E-Commerce-Company starte, weil da gibt's inzwischen Lizenzpakete, ne, von Shopify und so weiter. Das kann ich relativ schnell einsetzen und muss es gar nicht selber bauen, jetzt durch KI schon gar nicht, ne? Also da gibt's große Fortschritte technologisch. Aber so ein Marktplatzmodell ist oft sehr zugeschnitten, aber hat den Vorteil, dass man im Zweifel dann den Markt auch kontrollieren kann. Mhm. Ja, und rauskommt aus einer, wie soll ich sagen, Position als Marktteilnehmer und entwickelt sich in eine Position als Marktbetreiber, als Plattformbetreiber. Ja, und das ist, finde ich, extrem spannend. Habe ich damals auch zum ersten Mal gehört an der Wharton School. Ich hatte vom Business keine Ahnung. Ich kam dahin, wie gesagt, als Softwareentwickler und wir hatten ganz tolle Sprecher und Speaker, die alle mal bei Wharton gewesen waren. Und da gab es so einen Typ, der war recht unauffällig und der hatte Kläranlagen konsolidiert, ja, in den USA. Die waren so state-owned und super fragmentiert, wahnsinnig ineffizient. Und so sein Learning für uns war, schaut auch so ein bisschen abseits vom Mainstream, ne? Also da, wo die ganz großen Opportunities sind, da streiten sich in der Regel wenig Leute. Klingt vielleicht komplex oder auch nicht so sexy, ne? Kläranlagen, kein sexy Dinner-Topic. Aber er hat es dann an die Börse gebracht, war sehr erfolgreich. Das war auch ein Marktplatzmodell. Und das hat sich mir eingebrannt, zu sagen, oh, wo sind Probleme? Yeah. Und wo kann ich mit einem Marktplatzmodell oder Ansatz vielleicht eine Lösung hochfahren und damit vielleicht sogar den Markt konsolidieren?
Aber was ist Triggerpunkt des Marktplatzes? Ist es die Transparenz, die Übersicht der angebotenen Produkte, Komponenten, was auch immer? Ist es die preisliche Transparenz? Ist es dieses One-Stop-Shopping, der Ansatz? Was ist es? Ich frage deshalb, weil ich stelle mir ja auch immer vor dem Hintergrund der Transformation des, sag mal, sehr, sehr plakativ, des deutschen Mittelstandes vor. Was kann Maschinenbauer möglicherweise im Kontext eines digitalen Geschäftsmodells und dann vielleicht weitergedacht in Form eines digitalen Marktplatzes für sich ableiten oder entwickeln? Ist es ein Thema, was singulär ein Unternehmen für sich machen kann? Oder müssen sich Unternehmen bündeln? Gibt es bestimmte Kategorien, die da eher in Frage kommen? Ich denke da vor allem an Spare Parts beispielsweise. Was ist da deine Sicht?
Ja, also am Anfang, also mit der Vision, einen Marktplatz aufbauen zu wollen, sollte man fokussiert starten. Ja. Ja, das heißt also den E-Commerce-Ansatz erstmal gut verproben als fail fast, ne? Also klappt das wirklich? Finde ich meine Käufer, wo ist meine Zielgruppe, ne, und was verkaufe ich? Und das sollte so speziell, so optimiert sein. Also man muss wirklich schauen, dass man da auch eine Lücke besetzt im Markt, wo man dann dominieren kann, ja, und sehr, sehr spitz startet sozusagen, um es dann langsam größer zu ziehen. Das kann man schon alleine tun. Also man kann alleine starten. So, und wenn wir große Marktplätze anschauen, nehmen wir vielleicht nochmal Amazon als Beispiel. Ist oft so, dass der Prinzipal, also der Marktplatzbetreiber, dann auch selber agiert. Ja, das ist dann oft so ein Spannungsumfeld auch, ne, zu sagen, also wenn ich meine eigenen Produkte nach vorne stelle, dann bin ich ja nicht mehr neutral, ja, sondern ich möchte meine eigenen Produkte verkaufen, oder Lebensmittelbereich ist auch so, ne, die Eigenmarken zum Beispiel, ne, die stehen genauso im Regal wie die Marken, die man so kennt, als Fremdmarke. So, ne, da ist ein gewisses Spannungsverhältnis, aber das hilft dann eben auch, das Produktportfolio größer zu ziehen und dann auch, wie du sagst, Partner dazuzunehmen. Okay. Ja, und Stichwort Kollaboration, schwenke ich auch mal so zum deutschen Standort oder auch zum Status quo. Wir tun es ja schwer in der Wirtschaft im Moment. Also ich persönlich als Gründer habe gelernt, und so bin ich trainiert, immer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, als Gründer, es geht ja auch gar nicht anders. Ja. Ne? Man hat gar nicht die Ressourcen und hat auch nicht die finanziellen Ressourcen. Man kann nicht alles selber tun etc. Man muss sehr früh quasi sich umgeben mit Investoren, Partnern, Kunden, anderen Stakeholdern und dann den Nukleus quasi aufbauen und den verproben. Und wenn der funktioniert, dann kann man das größer ziehen, auch in der Diversifizierungsstrategie, dass man sagt, wir starten mit, was weiß ich, Lebensmitteln und wir gehen dann auf Electronics und wir gehen dann auf Möbel und so weiter und stellen den Marktplatz breiter auf. Ja, und das ist absolut übertragbar, wie du es gerade genannt hast, schon auf den Mittelstand. Also womit starte ich? Schuster, bleib bei deinen Leisten, das sind die Kernprodukte. Aber dann schlau zu überlegen, wo gibt's ähnliche Zielgruppen, die genauso ansprechen, die ich relativ schnell erreichen kann. Und ich nenne das mal ein kreatives Business Development. Ja, und das musste ich lernen als Gründer. Biete ich heute auch an, also als Coach oder als Sparringpartner oder als Angel Investor zu sagen, also wie kann ich aus dem funktionierenden etablierten Geschäft quasi diesen Nukleus, den Core, verlängern in verwandte Bereiche und damit den Umsatz verdoppeln, den EBITDA hochfahren, ohne großen Aufwand.
Spannend. Du hast ja dann, glaube ich, nochmal ein sehr erfolgreiches Venture aufgebaut im Gaming-Bereich und hast dann aber, und ich habe ja vorhin dich eingeführt, vorgestellt als Impact-Unternehmer, und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Rollenwechsel, falls es ein Rollenwechsel ist, das wirst du mir erklären, bist ja dann tatsächlich auf mehr Impact, also mehr Nachhaltigkeit gegangen. Du hast dich von der reinen Profitabilität vielleicht verabschiedet, vielleicht auch nicht ganz, weil ohne Profit auch keine Entwicklung, kein Wachstum, kein Geld, keine Finanzierung.
Ganz richtig, ganz
aber auch, ja. Es ist ein ganz anderes, sagen wir mal, ein ganz anderer Purpose gewesen.
Ja. Genau, also es war, ich will jetzt niemanden erschrecken, du kennst meine Geschichte, es war eine Krebsfehldiagnose, also ich lag da wie ein Käfer auf dem Rücken und dachte, mir gehen die Lichter aus, es war aber eine Autoimmunerkrankung vor 11 Jahren und ich habe mich dann auch sehr schnell erholt, es ist auch nichts übergeblieben, also will da jetzt niemanden beunruhigen, aber es war, wie man sich vorstellen kann, ein krasser Schuss vor den Bug und das macht was mit dir als Mensch, ne? Also du stellst alles in Frage. Wer bin ich? Was tue ich hier auf dem Planeten? Wie kann ich mich einbringen? Und ich hatte eine sehr starke innere Stimme, die zu mir gesagt hat, du bist Tech-Seriengründer, ja, und kommerziell kann man vieles tun, ne, aber gibt es nicht die Möglichkeit, das zu verheiraten mit einem Purpose? Ja, also nicht in die, ich sag mal, Lagerfeuerromantik zu sagen, wir machen jetzt nur noch Social Impact, verdienen kein Geld. Gibt es eine Möglichkeit, das gut zu kombinieren? Und das ist der Trick halt, ne, also, in Themen oder Problemfeldern eine Lösung zu definieren, die einerseits einen starken Purpose definiert, aber auch ein sehr starkes Businessmodell hochfährt. Ja. Und die Kombination ist dann unschlagbar. Wenn es zu kommerziell ist, dann geht man unter im Wettbewerb. Wenn es zu stark Purpose ist, dann ist ja auch der finanzielle Impact sehr limitiert. Ja. Und dann hatte ich auch Glück, also ich bin reingerufen worden von den United Nations, die hatten damals die sogenannten Sustainable Development Goals gelauncht, also war 2015 ungefähr und die sind ganz bewusst auf die Innovatoren zugegangen und ich hatte das Glück, mich haben sie dann reingerufen als ein Sparring-Partner oder auch Umsetzer. Ja. Ja, und ich habe die gefragt, was ist denn aus eurer Sicht das größte Problem, was wir lösen könnten, tech-getrieben? Und da war die Antwort, Food Waste, ja, Lebensmittelverschwendung, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe. Das war für mich abstrakt, ne? Was ist denn Food Waste in euren Augen, ja? Und da haben die gesagt, ja, das größte Problem mit Food Waste oder Lebensmittelverschwendung ist die Ressourcenverschwendung. Also wir schauen 30-40% Überproduktion ins Auge, ja? Also Produktion, die nicht verkauft wird und dann verschwendet wird oder entsorgt wird, ja? So, und das sind in Zahlen 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel, also nicht Kilogramm, Tonnen, an Lebensmitteln, die jedes Jahr aus unterschiedlichen Gründen in der Tonne landen und ja einen CO2-Footprint haben, ja, eine hohe Investition, die abgeschrieben wird, eine Logistikimplikation, also großes Problem. Ja. So, da habe ich dann so ein bisschen naiv gesagt, so aus meiner Marktplatzkonditionierung, ja, wo ist denn hier der Sekundärmarkt für Lebensmittelüberschüsse, ne, wo Produzenten dann ihre Güter verkaufen können. Da haben wir gesagt, ja, das gibt es nicht. Ja, oder wovon redest du, Alex? Gesagt, naja, es gibt ja Marktplätze für alles Mögliche und im Primärbereich, auch im Sekundärbereich, ne, es gibt Rebuy und eBay für gebrauchte Güter, Electronics und so weiter. Ne? Aber wenn es so ein großes Problem ist, wo ist denn der Sekundärmarkt für Produktionsüberschüsse im Lebensmittelbereich? So, und das war der Startschuss oder die Stunde Null. Und dann habe ich zwei Unternehmen mit aufgebaut, einmal Surplus und zum anderen Spark Global, um genau das zu tun. Und dann haben wir tolle Leute reingeholt. Ich habe unfassbare Leute kennenlernen dürfen. Wir haben Mitglieder aus der Gates Foundation bei uns im Beirat gehabt. United Nations war im Beirat. Wirklich großes Rad gedreht. Wir haben die Lebensmittelproduzenten reingeholt. Coca-Cola, Danone, Nestlé.
Das war ja tatsächlich auch international, ne? Das ist ja kein...
Auch international, weil Lebensmittelproduktion passiert lokal, aber auch international. Ne? Es gibt dann Produktionsstandorte oder Abfüllanlagen im Europagebiet und die produzieren was, was ich in Salzburg und Zentrallager ist dann Kiel oder sowas. Ne? Ja. Das ist schon durchaus übergreifend. Und natürlich gibt es dann auch Frische, also Obst und Gemüse, was dann frisch transportiert wird und das wird dann eher lokal distribuiert und da gibt's ja eine Verweildauer, das bleibt dann nicht lange frisch, da muss man sehr auf Zeit spielen. Also der Einsatz von Technologie umso wichtiger, ja, und eine Logistik- und Effizienzoptimierung, umso schnell wie möglich alternative Käufergruppen zu identifizieren, Logistik hinzukriegen. Wir haben dann sehr stark mit DAXA zusammengearbeitet, auch mit der Deutschen Bahn, wenn es um die Schiene geht, um quasi eine digitale Lebensmittelproduktion und Distribution zu ermöglichen.
Wie war da die Resonanz bei den Unternehmen? Waren die sofort Überzeugungstäter? Musstest du die überzeugen? War da Druck von ESG-Regularien? Wie viel Freiwilligkeit war dahinter?
Ja, also ich sag mal, ich wusste halt, ich kam ja aus dem, du hast es erwähnt, aus dem Gaming-Bereich und aus der Werbetechnologie, also voll digital. Und ich wusste so als Digitalo, das wird schwer für mich, da in eine Branche reinzuräubern, die mit die größte ist in der Welt, Lebensmittel, ne, und die kannten mich nicht. Und dann habe ich ja 1-2 Jahre erstmal gebraucht, um Beziehungen aufzubauen, ja, mit dem Edeka-Aufsichtsrat und Transgourmet und vielen mehr, zu sagen, also komme ich da überhaupt rein, nehmen die mich ernst, ne, oder denken, ich bin Spinner und ich habe coole theoretische Ideen, die aber praktisch überhaupt nicht funktionieren. So, das war aber nicht so, sondern ich habe dann sehr schnell auch die wirtschaftlichen Benefits adressiert, ne, also wenn wir es doch verkaufen, gibt's ein Revenue Share, ja, ihr habt also eine Topline-Verbesserung. Ihr müsst nicht entsorgen und spart euch die Entsorgungskosten, ihr habt da auch eine Bottomline-Optimierung. Also zwei schlagkräftige Argumente, um die P&L zu optimieren. Und wenn man weiß, dass die Lebensmittelbranche insgesamt recht margendünn ist, ja, und das geht alles übers Volumen, da so 1-2% EBITDA rauszuholen, ist schon ein starker Antrieb. Ja, und so ging es dann doch relativ schnell los, dass wir auch an die großen Überschüsse gekommen sind, plus wir sind in der Corona-Zeit gestartet, also eigentlich eine denkbar schlechte Zeit, um ein Unternehmen zu starten. Da gab es dann aber aus Sicht der Lebensmittel-Insider einen großen Umbruch, ne, weil Catering war platt auf einmal, ne, auch die Kantinen waren geschlossen, also die Lager waren voll. Und da sind wir gestartet und konnten dann relativ schnell umverteilen, erstmal an die NGOs. Wir haben alles in rauen Mengen verschenkt. An die Tafel, an die Arche-Standorte.
Was aber auch ein positiver Effekt ist, weil die Vernichtungskosten oder die möglicherweise dadurch weggefallen sind. Ich vermute mal, du musstest sie auch als OEM dann in irgendeiner Form entsorgen.
Richtig, richtig. Und das konnten wir relativ schnell beweisen und dann auch einen Social Impact erzeugen. Wir haben 100% verschenkt am Anfang ohne Businessmodell. Und haben dann diesen Schieberegler Richtung Kommerzialisierung über die nächsten 2 Jahre verändert und dann 90% verkauft, 10% nach wie vor verschenkt. Das war auch Teil der Mission. Also es musste wirtschaftlich funktionieren, aber wir haben die NGOs weiter mitbeliefert sozusagen lokal und die haben sich sehr gefreut, dann mit uns einen Volumenlieferanten zu haben, der systematisch sie auch beliefert.
Ja, ja. Du hast das Ganze ja auch unter KI-Aspekt als herausragendes oder als das wesentliche Instrumentarium beschrieben, das auch geholfen hat, hier vermutlich effizient zu verteilen. Wie stark und ich meine, wir reden hier von 4-5 Jahren, ist es auch schon wieder her. Mit welchen Tools hast du da gearbeitet? Da gab's ja noch kein ChatGPT, aber vermutlich gab's die Algorithmen schon.
Das ist richtig, genau, aber ich komme ja aus der Datenecke. Ja. Also ich bin ja Vollblut-Techie sozusagen. Das heißt also, jetzt mal technologisch gesprochen, was ist das zugrunde liegende Problem von Food Waste? Ja. Das sind Daten, die proprietär irgendwo in der Cloud liegen oder auf einem Client-System, also bei den Händlern, bei den Produzenten, nicht transparent. Es gibt ja kein eBay für Lebensmittelüberschüsse. Ja. Also das heißt, ich muss erstmal rankommen an die Daten. Und das war vor allem eine Aufgabe, Vertrauen zu schaffen. Ja. Also die Daten sind ja die Kronjuwelen, ne, zu den Produkten, auch zu den Überschüssen, also auch ein heikles Thema, ne, das soll ja auch nicht public zu sehen sein, so, ne. Das heißt, wie komme ich überhaupt in die Daten? So, und vor ChatGPT oder KI haben wir Protokolle geschrieben, also APIs, sogenannte Schnittstellen, und damit die Systeme gekoppelt. Also unser System quasi als Distributor mit den System der Produzenten und der großen Händler, Zentrallager und Großhändler. Ne, das heißt, wir mussten erstmal schauen, was haben die denn aktuell an Überschüssen, um dann so schnell wie möglich auch alternative Käufer zu finden, die aber keinen Handelskonflikt erzeugen. Ne? Also wir durften nicht diskontieren, wir durften nicht in Konkurrenz treten, wir durften auch die Eigenmarken nicht verkaufen, aus nachvollziehbaren Gründen etc. Aber wir durften natürlich alternative Sales Channels vorstellen. Und so haben wir die Kantinenbetreiber aufgebohrt, JVAs, Zahlen der NGOs, ne, und so alternative Kundengruppen zugeführt, die der Händler oder der Produzent vielleicht gar nicht selber bespielt hat. So quasi in einen Multi-Channel-Approach gegangen, um dann auf der Abnehmerseite genau das Gleiche zu tun, ne, also die Daten anzubieten, zu sagen, schau auf unseren Marktplatz, was gibt es da an Molkereiprodukten, an Trockenlebensmitteln, an frische Produkte etc. Und sag uns vor allem auch, was du brauchst. So haben wir kennengelernt auch, was ist so der wöchentliche und auch monatlich Bedarf von der Kantine. Ne? Mhm. Was kaufen die? Die kaufen immer Salat, die kaufen immer Reis, die kaufen immer Grundnahrungsmittel. Ne? Und so haben wir quasi auch den Demand ausgelesen und dann angefangen, beides zusammenzuführen, zu matchen.
Hat es denn den OEMs, den Lebensmittelunternehmen, den Herstellern denn auch dazu oder verholfen, ihre Planungsprozesse zu schärfen, also möglicherweise weniger Waste zu generieren, weil sie bedarfsgerecht produzieren?
Ja, also das war Wishful Thinking. Die wissen das schon auch selber, die kennen ihre Abschriften und haben funktionierendes CRM und so weiter. Ne? Das wissen die schon selber. Trotzdem, wir haben natürlich mit unserer wirtschaftlich positiven Aktivität da nochmal viel mehr Transparenz reingebracht, mehr Bewusstsein. Ja. Und auch, ich sag mal, presseseitig relativ großes Rad drehen dürfen. Ja, also irgendwann wurden auch die Medien aufmerksam, haben gesagt, das ist ja eigentlich ein No-Brainer-Topic. Warum macht es außer Spark, warum macht es niemand? Ja, und dann hatten wir das Glück, dass alle 2, 3, 4 Wochen kam das Fernsehen und wir waren in den Printmedien und in den Digitalmedien und ne, wir konnten unsere Partner, so klein wir waren, die großen Partner auch mitnehmen quasi in die Medien und damit auch eine Sichtbarkeit erzeugen für dieses positive Thema und dann natürlich auch klären, wie wir es machen. Ne? Ja. Ganze Datentransfer und die Kommerzialisierung und ne, wie wird die P&L positiv beeinflusst. Das hat sehr geholfen und damit auch zu deiner Frage sehr viel Sichtbarkeit erzeugt, intern wie extern und damit auch eine Motivation, wirklich dieses Modell gemeinschaftlich hochzufahren.
Ja. Vielleicht dazu noch eine Frage. Ist das Modell, also ich glaube, in der Öffentlichkeit ja auch gut transparent gemacht worden durch viele Beiträge und ihr habt, glaube ich, auch viele Preise gewonnen. Aber ist es, sagen wir mal, on the long run ein erfolgreiches Modell, das auch von der Industrie, also von der Community, von diesem ganzen Ökosystem weiterhin angetrieben, weiterverfolgt wird?
Absolut, das sehen wir und ich bin nach wie vor auch in Kontakt mit den Partnern, die wir damals geonboardet haben, die das zum Teil intern weitertreiben. Also das Problem ist nach wie vor nicht gelöst, es braucht aber auch starke Investitionen und damit sind wir auch beim Thema. Ne? Es braucht also auch Mut, sozusagen Standort Deutschland oder auch eine, ich sag mal, Can-Do-Attitude, also eine Haltung, dass man das wirklich lösen kann. Und da ist schon noch viel Skepsis sozusagen, wenn es um große Technologieinvestitionen geht. So, und ich war ja damals, ich sag mal, so mutig, um das alleine zu starten als Single Founder. Wir haben 10 Millionen geraced von Family Offices, von anderen Seriengründern, von Impact Funds, auch europaweit sozusagen. Trotzdem, wenn man das vergleicht mit der Finanzpower im Silicon Valley, war das vergleichsweise wenig sozusagen, hat uns dann auch immer ein bisschen limitiert. Wir mussten Tagesgeschäft hochfahren, wir mussten gleichzeitig mit Investoren sprechen, weitere Investoren finden, waren international auch unterwegs. Wir hatten, du hast gerade erwähnt, das Glück auch sehr früh einen ganz fantastischen Preis gewinnen zu dürfen mit der Extreme Tech Challenge im Silicon Valley, die wir damals, als wir gestartet sind, in der Corona-Zeit 2020 global gewinnen durften, aus 2400 Bewerbern international. Und wir waren ein kleines Licht im Vergleich zu denen, die sich da beworben haben, die schon mit ordentlich Finanzkraft ausgestattet waren. Aber ja, so habe ich dann Leute kennengelernt, auch wie ein Jerry Yang, Gründer von Yahoo, für den ich ja gearbeitet hatte, aber ihn nie kennengelernt damals zu der Zeit. Und also mit spannenden Leuten gesprochen und die haben uns diesen Ritterschlag gegeben. Haben gesagt, also das ist einfach so sinnvoll und so powerful, das Modell. Und ja, dann ist es auch nach Deutschland geschwappt. Also bis dahin waren wir in Deutschland unter dem Radar geflogen, ne, und haben das dann in dieser schwierigen Zeit mit Covid und mit Ukraine, Lieferkettenproblemen, Inflation, konnten wir das gut hochfahren. Also das Modell hat Potenzial, wie viele andere Marktplätze auch, und soll auch ein bisschen inspirieren, motivieren zu sagen, also deutscher Mittelstand, ne, also technologiebasiert, Kollaboration miteinander zusammen, da ist schon viel Potenzial.
Bringt mich vielleicht zu der Abbiegung Richtung Innovationscoach. Du hast ja gesagt, du stellst dich auch als Innovationscoach zur Verfügung. Also ich glaube, vor dem Hintergrund deiner Historie ist es ja mehr als nachvollziehbar, dass du ja immer schon ein bisschen vor der Welle warst. Was sind da so aus deiner Sicht A, die Trends und was sind die Barrieren, die möglicherweise das Innovieren so erschweren? Also ich glaube schon, dass wir das Land der nicht nur der Dichter, sondern auch der Denker und durchaus auch der Erfinder sind. Aber manchmal hat man den Eindruck, erfunden wird heute woanders und nicht zwingend in Deutschland. Was ist da deine Empfehlung?
Ja, also ich kann aus Erfahrung sagen, also immer dann, wenn sich eine Handvoll ambitionierter Leute zusammentun, ja, um irgendeine Sache zu machen. Ja, und die mag verrückt klingen am Anfang, und später kann das der Marktführer sein. Mhm. Ja, also das Privileg, mit guten, mutigen, ambitionierten Leuten zusammenzuarbeiten, das hatte ich Gott sei Dank immer. Ja. Also in der Zeit in Hongkong, in den USA, mit dem MBA, in der Beratung und später auch so meine Gründerkollegen oder auch Investoren, ne? Also Ambition. Gekoppelt mit Mut, ja, gekoppelt auch mit einer finanziellen Schlagkraft, weil es muss bezahlt werden. Man muss oft in die Technologie vorinvestieren, bis die dann langsam, bis sich das Modell auch dann entwickelt und die Umsätze kommen etc. Und das kann ich nur empfehlen, da auch einfach zu machen. Ja, ich war ja auch lange in England und war am Anfang ganz erschrocken, wie, ich sag mal, gefühlt, das soll gar nicht anmaßend klingen, ne, gefühlt so ein bisschen hemdsärmlich die Engländer an so Lösungen rangehen. Ich habe da mal festgestellt, also die verkürzen einfach das Denken auch, ja, und die Analyse und sind im Zweifel, wie die Amis auch, viel schneller im Erfolg. Ja, also ist fail fast, einfach ausprobieren, machen, schnellen Piloten hinstellen oder einen Prototypen, sofort verproben auch, ne? Gibt es überhaupt eine Nachfrage im Markt? Wer sind die ersten 2, 3, 4 zahlenden Kunden oder Partner oder Kollaboration? Welche Partnerschaften strategisch ergeben sich, ne? Und die strategischen Partner sind ja oft auch die Exit-Partner. Also wenn ich einen Mehrwert schaffe für meine Partner und denen ein Problem löse, ist es oft mein Exit-Partner, der die Firma kauft.
Ja.
Ja? Und das relativ früh auszuprobieren, ja, und die Theorie vielleicht ein bisschen abzukürzen, ja, und hinzustellen, einfach machen, so banal das klingt. Das würde uns, glaube ich, sehr gut tun. Und da biete ich auch gerne meine Hilfe an, zu sagen, also wie kann man in einem Brainstorming wirklich, das, ich wiederhole mich, ja, den Core, den Nukleus des Geschäftes quasi so schlau verlängern in andere Bereiche. Ich sage mal ein banales Beispiel, Arbeitskleidung für den Gesundheitsbereich, was jetzt nicht sehr digital klingt, also auch ein solides Brick-and-Mortar-Geschäft vielleicht, ne? Wo kann ich da vertikalisieren oder diversifizieren? Mhm. Ja, ja, Lebensmittelproduktion. Da gibt's ja auch Arbeitskleidung. Das ist im Prinzip der gleiche Use Case sozusagen bei einer anderen Zielgruppe.
Ja.
Und damit könnte ich vielleicht relativ schnell das Geschäft verdoppeln, verdreifachen, ohne dass ich mein Core verändern muss.
Mhm.
Ja. So, und das bringe ich gerne mit zum Tisch, dass ich im Brainstorming überlege, wie kann man gut skalieren sozusagen? Mhm. Also mit Hilfe von Technologie, mit KI, du hast es gerade genannt, ne? KI ist ja ein Segen sozusagen, um auch Kosten runterzufahren. Mhm. Ja, also ich schaue KI im Wesentlichen an als ein Optimierungstool, Effizienzgewinner zu sagen, wie kann ich Kosten rausnehmen aus meinem End-to-End-Prozess und automatisieren und dann eben quasi über KI auch künstlich selber laufen zu lassen, ja, in bestimmten Bereichen sozusagen. Und ich glaube, Standort Deutschland wird niemals offensichtlich so stark investieren können wie die USA, ja, aber da zu schauen, was ist denn relevant an KI und das rüberzuholen und das als ein Effizienztool zu verstehen für das eigene Enterprise, ja, ich glaube, da geht der Weg hin, statt konkurrieren zu wollen, und da fehlt uns einfach die Finanzkraft.
Also das Partnering ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, wo sich natürlich auch so traditionelle Unternehmen oder ich sage mal der Mittelstand per se auch immer ein bisschen schwer tut, weil er sagt, da guckt jemand über die Firewall auf meinen Tisch und das will ich ja vielleicht gar nicht und da so ein bisschen Ressentiments. Aber du hast völlig recht, da muss man vermutlich über seinen eigenen Schatten springen und Ressourcen bündeln und damit effizient nach vorne gucken. Siehst du denn irgendwo Veränderungen im Skillset, im Bedarf der People, die ich an Bord haben muss? Also natürlich brauche ich, sagen wir, im klassischen Maschinenbau noch Leute, die drehen, fräsen können. Vielleicht macht das in Zukunft natürlich ausschließlich die Maschine, das ist auch richtig, aber ich muss die Supply Chain organisieren, ich brauche sicherlich Einkäufer, natürlich kann ich das auch über E-Procurement machen und. Aber trotzdem, vielleicht habe ich mir die Antwort selbst schon gegeben. Siehst du Veränderungen, die möglicherweise dazu dann auch führen können, innovativer zu denken, innovativer zu handeln?
Ja, also ich sehe starke Veränderungen und das ist gut und positiv. Also vielleicht auch so ein bisschen im Druck geschuldet, der im Moment vorherrscht, auch in Deutschland. Also früher, wenn wir jetzt mal 10 Jahre zurückdenken oder 15 Jahre zurückspulen, als so die Startup-Branche groß geworden ist. Also ich bin nach Berlin gekommen, da gab es 30, 40 Startups, heute gibt es 4.000.
Ja.
Ja. In New York übrigens gibt's 25.000. Ja, und das ist immer noch wenig im Vergleich zum Silicon Valley. Ja, also die Branche ist da deutlich reifer geworden. Und ich war und bin immer noch ein starker Advokat, auch diese Brücke zu bauen. Ja, ich komme ja selber aus dem Corporate-Bereich, Elektrotechnik studiert, Automatisierung, war immer nah dran an den Corporates. Meine ganzen Firmen habe ich immer als B2B-Modell aufgebaut. Ich war Berater, ich war immer nah dran an dem Corporate-Geschehen sozusagen. Und da die Brücke zu bauen zwischen den Spezialisten oder den Hidden Champions, die ja vieles ganz, ganz hervorragend machen, aber oft dann auch so die digitalen Skills fehlen. Und das für die vielleicht auch ein bisschen abstrakt rüberkommt. Und da zu schauen, wen braucht es da wirklich auch im Innovationsbereich oder welche 5 Startups, die da tolle Sachen machen und schon sehr weit sind, kann ich dazu holen, um eine zielgerichtete Kollaboration zu starten und das Geschäft aufzubauen.
Ja, ja. Ich glaube, das ist sicherlich ein Aspekt, der natürlich vielleicht auch einsichtig ist. Die Frage ist, findet man dann trotzdem die Skills, die dann zu einem ins Unternehmen kommen? Oder ist dann möglicherweise auch Interim Management vielleicht wieder eine gute Option?
Ja, ich glaube, also du hast es gerade genannt, das Stichwort, ne? Ich glaube, im Interim Management, was ich mir da sehr gut vorstellen kann und ja auch selber tue jeden Tag, ist also eine handfeste und nachvollziehbare Digitalisierung ins Unternehmen zu bringen, ne? Also bei vielen Unternehmen ist es so, die Produkte verkaufen, da gibt es auch eine E-Commerce-Strategie, es gibt einen Shop sozusagen, ne? Aber ich sag mal, das kann man vielleicht auch von den Mittelständlern nicht unbedingt erwarten, jetzt genau über die Use Cases nachzudenken, ja, über den richtigen Flow, ne? Oder wie kann ich meine Zielgruppen erweitern? Oder wie geht professionelles Google Marketing, SEA, SEO etc.? Wie kann ich skalieren? Wie werde ich vom E-Commerce-Anbieter zum Marktplatz-Anbieter?
Ja, ja.
Das sind ja Skills, die ich meine, in meiner Branche in Anführungsstrichen von Anfang an vorgeherrscht haben, reif geworden sind, ja, so, und das kann man nicht erwarten von einem Mittelständler, dass er auf Augenhöhe genau die gleichen Skills hat. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Feld für Interimsmanagement, diese Leute reinzuholen und dann zu verheiraten mit den funktionalen Experten im Unternehmen selber, um diese Skalierungshebel in Bewegung zu setzen.
Lieber Alexander, die Zeit ist weit fortgeschritten. Erlaub mir noch eine Frage, die mich vielleicht persönlich auch ein bisschen interessiert vor dem Hintergrund deiner langjährigen USA-Erfahrung. Wir leben ja jetzt gerade in sehr turbulenten Zeiten. Ich glaube, du bist ein Freund Amerikas. Du hast viele Zeit in Silicon Valley verbracht. Du hast in Wharton dein MBA gemacht. Das war auf deiner Seite Wharton Ostküste, Silicon Valley Westküste. Midwest warst du vielleicht noch nicht, vielleicht aber auch schon. Wie ist deine Sicht heute auf diese doch etwas teilweise konfus erscheinenden Beziehungen zwischen dem Transatlantik oder dem Atlantik?
Ja, also ich meine, wir sind natürlich in ultra volatilen Zeiten gerade und es ist schwer, sich da oder schwer, sich zu orientieren und trotzdem, ja, was ich so für mich persönlich versuche, da rauszufiltern auch, ne, also aus dem ganzen, ich mal, rosa Rauschen, auch die Kernbotschaften rauszufiltern oder auch die Möglichkeiten und Opportunities, Und man kann denken und sagen, was man will über was da gerade geschieht, aber ich glaube, oder was ich persönlich auch sehe durch meine Gespräche und meine Partnerschaften, da ist schon, ich sag mal, ein neues Selbstbewusstsein in den USA, ja, auch diese Can-Do-Attitude, die ja schon immer hatten, sozusagen. Und das als eine Chance zu sehen, zu sagen, jetzt schauen wir mal durch den Nebel, der gerade herrscht, durch, schauen wir nach den Opportunities. Ja, also es ist nach wie vor so, das Innovationsepizentrum ist Silicon Valley, ja, sich da zu orientieren, mit Leuten zusammenzutun und für das eigene Unternehmen in Deutschland zu schauen, wie kann ich die Learnings transferieren, ne? Best of breed. Ja, wie kann ich da andocken? Und das ist auf jeden Fall eine Riesenchance. Also gerade deswegen, ich wiederhole mich, ne, weil wir Standort Deutschland nicht in der Lage sind, mit ähnlich starken Milliardeninvestitionen in KI zu investieren. So umso mehr muss ich schauen, wer kommt da als Partner in Frage.
Ist denn da Bereitschaft aus deiner Sicht da, auch jetzt auf Europa blickend, aus USA auf Europa blickend, solche Partnerschaften, ja, partnerschaftlich einzugehen, also solche Partnerschaften einzugehen?
Ja, zunächst muss man, glaube ich, respektieren, dass der US-Heimatmarkt natürlich gigantisch
groß
ist. Ja. Also es gibt eine Währung, es gibt keine Fragmentierung, es gibt kulturelle Unterschiede, aber es ist ein großer Binnenmarkt sozusagen. Natürlich, also die amerikanischen Innovatoren, die bleiben erstmal lange, solange es geht, in diesem US-Markt, ja, und schauen dann, was heute auch einfacher ist, ne, durch digitale Modelle. Also auch ein ChatGPT braucht jetzt nicht unbedingt ein deutsches Business Development, um hier deutsche Kunden zu finden. Ne? Also die sind schon international in der Produkt-DNA heutzutage, ja, was früher nicht möglich war. Das heißt, die müssen jetzt gar nicht unbedingt ein aktives Business Development machen. Das darf man nicht erwarten. Ja, trotzdem, ich schaue halt immer, was kommt da in Frage sozusagen, oder scoute auch für Partner hier in Deutschland und gehe dann ganz bewusst auf einzelne Parteien und Investoren zu und helfe denen auch, ihre Portfolio Companies nach wie vor hier stärker zu etablieren. So ein bisschen Customization braucht's ja doch. Und die Customization läuft in der Regel über Partnerschaften. Ja. Also wenn einer kommt und auch die großen wie Cohere oder ein Elastic oder ne, die großen KI-Applikationen schreiben dann doch irgendwann Stellen auf LinkedIn und sagen, wir brauchen einen Regional Vice President oder einen Country Manager, um dann eben über B2B-Partnerschaften dann noch hier stattzufinden. Das passiert nach wie vor. Ja. Und ich glaube, das ist eine gigantische Chance auch für die deutschen Unternehmen, den Mittelstand, da teilzuhaben und die Hand zu heben, zu sagen, ich bin dabei als Kollaborationspartner, um auch die eigene Wettbewerbsposition zu festigen.
Ja, ja. Lieber Alexander, so wie du das jetzt in den letzten 40 Minuten beschrieben hast, klingt ja so, als würdest du Tag und Nacht arbeiten. Aber ich habe auch gelesen, dass du einen braunen Gürtel hast im Martial Arts, Karate. Ist das sowas, was du heute noch betreibst? Und ist das, was dich dann quasi frisch macht für all die Schlachten, die du schlägst?
Du bist erstaunlich gut informiert. Nee, das mache ich nicht mehr. Also das war so meine Leidenschaft in Hongkong. Das war damals Volkssport und ich bin da hingekommen und wir hatten sogar Karate-Training oder Martial Arts, wie es da heißt, an der Schule. Ja, da gab es einen chinesischen Trainer, der ist an die Schule gekommen und hab da mal so reingeschnuppert und festgestellt, das ist genau meins und bin da mit ihm auch in die ganzen chinesischen Clubs und hab da fast jeden Tag Martial Arts gemacht. Also eine gute Kondition aufgebaut und hab das dann so ein bisschen einschlafen lassen, als er rüberkam, aber ich glaube, ich bin so ein ganz guter Allrounder, aber mir fehlt auch die Zeit, um dann wirklich Leistungssport zu machen. Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin vielseitig interessiert und ja, gehe so ein bisschen joggen und Fahrradfahren, Mountainbiken.
Ja, ja.
Nur 7 Jahre in München gewohnt, kenne die Gardasee-Region sehr gut, gehe Skifahren und so. Also was man so realistisch leisten kann neben dem Job.
Aber den Backflip mit dem Mountainbike, den machst du nicht mehr.
Den mache ich nicht mehr. Nee, ich habe dann das Kitesurfen angefangen, aber auch da möchte ich mich nicht verletzen und mache da keine Flips.
Lieber Alexander, danke dir ganz herzlich für deine Einblicke. Ich glaube, das war alles in allem eine sehr spannende Reise und auch mit doch einigermaßen optimistischem Blick auch auf unsere künftigen Partnerschaften, hoffentlich auch weiterhin mit den US-amerikanischen Freunden. Ich glaube, was wir brauchen, ist weiterhin viel Innovationskraft und viel Unterstützung. Und ich glaube, jeder Skill, der das ermöglicht, ist gerne und hoch willkommen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, Christian. Vielen Dank an dich auch.